Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetzt und bin heute zusammen mit
Samuel Koppes.
Hallo Samuel, wer bist du, was machst du?
Hallo, ich bin hier in Düsseldorf Pionierpastor beim Mosaik-Kollektiv und dort arbeite ich zusammen mit jungen Erwachsenen oder Zielgruppe 25 bis 45 und wir bauen neue Formen von Kirche auf.
Was ist ein Pionierpastor?
Das ist eine Neuschöpfung, die ganz gut passt zu dem, was ich mache. Ich arbeite pastoral, das heißt, ich bin Theologe vom Hintergrund und versuche eben ins Pioneering zu gehen mit den Leuten. Das heißt, meine Aufgaben sind nicht ganz klassisch, dass ich predige oder Gottesdienste halte im klassischen Sinne. Das mache ich schon auch manchmal, aber das gehört eher dazu, neue Formate zu entwickeln und mit den Leuten auf die Reise zu gehen, wie Kirche sein kann, wie Zukunft sein kann und so.
Und dann hast du noch was gesagt, und zwar, du bist bei Mosaik. Also sonst, wenn Leute Kirchen vorstellen, dann sagen die, ich bin katholisch, ich bin evangelisch. Die Konfession Mosaik ist mir noch nicht bekannt. Was ist Mosaik?
Mosaik, wie der Name schon sagt, ist eigentlich eine Mischung aus vielem. Wir sind ein Teil von der Struktur her freikirchlich, ein Teil landeskirchlich, ein Teil eine Mischung aus beidem und versuchen daraus irgendwie für Leute, die an allen Orten keinen Ort mehr haben, einen neuen Ort zu schaffen.
Wenn man ein bisschen schon in dieser Szene unterwegs sind und vielleicht über Hossa Talk und damals den Remix-Podcast, war Mosaik ja auch bekannt, ne? Es war eine Düsseldorfer Gemeinde, es ist ein Verein, der dahinter steht, Mosaik e.V. Jetzt nennt ihr euch Mosaik-Kollektiv. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Genau, es gab so ein paar Veränderungen. Bei Mosaik sind einige Leute weggeblieben und zum Schluss waren noch so 10 übrig. Ich habe damals auch noch einen anderen Teil gestartet. Das hieß damals die Dorfkirche. Und wir haben uns im Prinzip zusammengeschlossen und haben gesagt, lass doch aus dem Ganzen ein neues machen, wo von dem alten Teil mit einfließen, von den Ideen, die wir da mitgebracht haben. Aber insgesamt ist es im Prinzip Mosaik 2.0, kann man so sagen, das Mosaik-Kollektiv.
Dann gehen wir mal rein. Das heißt, du hast angefangen, du bist, es wurde gesagt, Teil freikirchlich, Teil landeskirchlich. Wo liegt deine Wurzeln? Womit hast du angefangen? Bist du landeskirchlicher Theologe? Wo hast du Theologie studiert?
Ich habe an der Evangelischen Hochschule in Tau Theologie studiert und bin selbst in der Kirche in Pietismus aufgewachsen. Das größeres Konzept, aber hat im Prinzip auch so diese Mischung aus bisschen freikirchlich, bisschen landeskirchlich. Ich hatte auch Berührungspunkte mit Landeskirche, habe im Posaunenchor gespielt oder solche Dinge. Genau, also so aus allen Bereichen irgendwie so ein bisschen was mitgenommen und kennengelernt. Ja, und für mich auf eine Art auch irgendwo zu Hause und irgendwie auch nicht. Ja.
Und wie bist du denn zu dem Punkt gekommen, du hast die Dorfkirche angesprochen, das war der erste Erprobungsraum, den du mitgestaltet hast, 2020. Wie bist du denn von, ich studiere Theologie in Tabor, du hättest ja auch klassisch einfach Pfarrer werden können in irgendeiner Gemeinde, die hätte dich angestellt, du hättest den 7. oder 10. bekommen, hättest dein Leben machen und hättest für die Gemeinde da sein können. Den Weg bist du ja nicht gegangen, sondern irgendwas hast du jetzt gemacht mit Dorfkirche. Wie kam es dazu?
Ja, Radiohead ist dran schuld. es ist so ein paar Jahre her gewesen schon. Da hatte ich eigentlich so eine Art Kulturschock. Das hat mich das erste Mal bewegt. Nämlich, ich habe von Radiohead einen Song gehört, In Rainbows. Ging damals so nur online und ich habe den an einem sehr komischen Ort gehört, irgendwie, wo ich auch mit einer sehr konservativen christlichen Bubble im Zusammenhang stand. Und der hat mich zu Tränen gerührt, der Song. Das war so bewegend. Und ich dachte, wie kann das sein, dass ich drüben im Gottesdienst überhaupt nicht weinen muss, weil der mich völlig kalt lässt. Aber hier bei Radiohead weine ich, weil es so schön ist. Und dachte, das wäre doch eigentlich geil, wenn das drüben im Gottesdienst auch passieren könnte oder bei dem, was Kirche ist, dass es mich so berührt. Und das war eigentlich so mein erster Punkt, wo ich dachte, dass da muss eigentlich mehr drin sein, dass Kirche irgendwie so sein kann oder dass da neue Formen entstehen müssen, weil ich dachte, ich bin so christlich sozialisiert, dass ich verstehe eigentlich alles, was da passiert. Ich kenne die Lieder, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, was ich machen muss und was nicht. Aber was machen dann Leute, die quasi gar nicht damit sozialisiert sind, was für Kirche brauchen die eigentlich? Und das war so der Startpunkt für mich, dann auf die Reise zu gehen damit.
Gut, du hättest aber auch sagen können, ich werde einfach ein besserer Pfarrer. Und wärst du trotzdem klassisch geblieben und hättest einfach nettere Lieder gespielt oder so. Bist ja gewisserweise auch aus der Struktur raus damit, oder?
Ja, das stimmt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich hatte wirklich so verschiedene Folien, die ich an mir angucken konnte, wie christlicher Glaube gelebt wird, die ich kennengelernt hatte. Habe aber gemerkt, ich bin an allen so fremd, dass ich eigentlich einen kompletten Bruch hatte damit so. Mhm. Und dann dachte ich so, ich könnte natürlich auf eine andere Folie gehen, aber wenn ich da genauso wenig zu Hause finde, dann macht es eigentlich mehr Sinn, was Neues zu starten.
Gut, die FreshX-Bewegung nennt sowas ja das Gift of Not Fitting In.
Ganz genau.
Also anstatt zu gucken, was man, worein man passen könnte und wie man sich anpasst, eben zu merken, dass das Unangepasste vielleicht auch ein Charisma ist, was hinkommt. Nur ist das natürlich super unangenehm. Also ich meine, du hast das ja wahrscheinlich nicht studiert, um zu sagen, ich möchte gerne was machen, wo ich nicht reinpasse und ja. Wo ich was Besonderes mache, sondern wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn es nicht falsch liege, studiert man das ja schon so mit einer Richtung, ach, ich werde nachher irgendwie in Kirche arbeiten und das wird schon passen. Und auch gerade Tabor, auch das Pfarramt oder das Pastorinnenamt ja auch so im Blick zu haben.
Ja, das stimmt. Also, und das ist tatsächlich so, also wenn ich so Leute mitkriege, die auf die Lieder abgehen, die gespielt werden oder die in der Liturgie aufgehen, dann beneide ich die auch immer. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir es nicht gewünscht habe. Wenn es anders möglich wäre, wäre es der einfachere Weg. Ich fühle mich dann nur dadurch so, es ist halt eine endgültige Sache irgendwie so, ne? Also du kannst es nur Point of Return so, ne? Also du kannst nicht zurück.
Gut, du hast natürlich jetzt den Pionierpastor gefunden. Pionier sein bedeutet ja auch ein bisschen in der Fremde zu Hause zu sein und eben keinen Ort zu haben, sondern irgendwie Wegbereiter, Sachen vorarbeiten und so. Und wir haben die Dorfkirche angesprochen. Wie kam es dazu? Und was war die Idee?
Die Idee war tatsächlich mit dem FreshX-Ansatz erstmal zu starten. Also zu sagen, wie kann ich da, wo ich da zu dem Zeitpunkt gerade gewohnt habe, das war eigentlich eher zufällig Düsseldorf. Wir hatten so ein bisschen gesucht, meine Frau und ich, wo wir hingehen können, um irgendwie was Neues anzufangen, was dafür passend ist. Das hat erstmal nicht geklappt. Und dann sind wir in Düsseldorf gelandet und haben uns im Prinzip Leute gesucht, die das auch unterstützen. Und haben gesagt, okay, dann starten wir hier einfach mal und gucken, wo wir hier Gott finden können vielleicht. So. Und was der Weg ist. Also im Prinzip die klassische FreshX-Journey, einfach erstmal hinzuhören, zu schauen, was brauchen die Leute hier vor Ort. Und so. Und da ist auch eher was im Stadtteil entstanden, was jetzt gar nicht mehr dem entspricht, was wir gerade zurzeit machen. Ja, aber hat irgendwie zur Reise auch dazu gehört.
Aber dann erzähl mal, was ist denn entstanden? Weil ich meine, das Ding ja, wenn man das Pioniersein irgendwie als Lebenshaltung oder als Haltung beansprucht, dann hat es ja die positive Seite, dass man was Neues schafft und die negative Seite, dass man auch das Neue wieder alleine lässt und weiterzieht, ne? Also, dass es nicht nur darum geht, irgendwas zu finden und dabei zu bleiben, sondern dass es ja der ständige Kreislauf ist von Neuordnen und Chaos schaffen und wieder was finden und wieder was und weiterziehen und so. Das heißt, nehmen wir den ersten Zweck mal mit. Was ist in der Dorfkirche entstanden und warum bist du weitergezogen?
Es ist entstanden, also ich bin im Stadtteil so gestartet, dass ich eigentlich im Mikroviertel hier bei uns vor allem Kontakte gefunden habe und daraus ist so ganz kurz gesagt, ist die Idee entstanden, da einen Gemeinschaftsgarten zu starten, weil ich einfach überlegt habe, wo sehe ich was Spirituelles, was Geistliches, was für die Leute gut ist. Und ich dachte, es könnte was sein, wo Schöpfung hier reinkommt und Leute verbunden werden aus dem Stadtteil und so. Und dann habe ich einfach mit denen das gestartet. War nicht Teil der Dorfkirche, sondern war was Eigenständiges, wo einfach Leute dazugekommen sind, die Bock hatten. Und das ist irgendwie was Wunderschönes draus entstanden, finde ich. Das lebt bis heute. Ja, wo Leute wirklich zusammengekommen sind und sich vorher gar nicht kannten und dann gemeinsam Gemüse angebaut haben und irgendwie dann irgendwer hat gesagt, lass mal Erntedank feiern. Nicht aus dem christlichen Hintergrund, aber auch, also war quasi ganz ein säkulares Erntedankfest, wenn man das so überhaupt sagen kann. Und das fand ich super berührend, einfach mit super unterschiedlichen Leuten am Tisch zu sitzen und zu essen. Das war eigentlich, wir haben es halt, ja, es wurde nicht christlich gedeutet, aber bei mir lief natürlich die Folie im Hintergrund zu sagen, ey, das ist eigentlich ein Stück Himmel für mich, was hier gerade passiert, wenn Leute so verbunden sind. Und das ist das, was hier entstanden ist daraus und viele Beziehungen. Und dann ist auch so ein erstes Team entstanden. Und in der Zeit ist aber auch, das war während Corona. Das heißt, da war dann plötzlich auch nicht mehr so viel möglich. Als der Gemeinschaftsgarten mal entstanden war, war es nicht mehr so leicht möglich, neue Leute kennenzulernen oder zu sagen, was könnte hier Kirche entstehen, weil alle ja sich erstmal zurückgezogen haben auf das, wo sie sowieso schon Verbindung halten wollten überhaupt. Und dadurch mussten wir ein bisschen gucken auch, wie es weitergeht. Und dann haben wir den Kontakt mit Mosaik bekommen, mit dem alten Mosaik sozusagen. Da waren ein paar Leute, die sich neu orientieren wollten. Und bei uns gab es auch ein paar Leute, die schon dazugekommen sind zu so einem, ich sag mal, zu so einem Kernteam, die auch Bock hatten, irgendwie neue kirchliche Formen auszuprobieren. Und dann haben wir das im Prinzip zusammenlaufen lassen und geguckt, wie kann das, was bisher entstanden ist, jetzt hier im Stadtteil auf eine Art auch dazu passen.
Das heißt, eigentlich ist dein Projekt von Corona gekillt worden.
Ja, für den Moment hat es einen deutlichen Stopp da gesetzt. Das kann man, ja, wahrscheinlich schon. So habe ich es noch nie genannt, aber ja. Ich bin mir gar nicht sicher, weil eigentlich auch nicht. Eigentlich liegt darin auch was. Also ich bin eher ein Fan von immer wieder neu zu gucken, wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt und wie kann das, was bisher entstanden ist, irgendwie so eine Kontinuität haben vom, also wie kann man das deuten auf eine spirituelle Art und Weise und wie kann man sagen, was liegt da drinne, wo wir gemerkt haben, da hat irgendwie was geklappt und wie geht's damit weiter? So, ne? Und das ist eigentlich auch das, was wir heute machen, ist auch durch die Erfahrung entstanden, die wir damals gemacht haben. So, also wir, ein Teil von dem, was wir mit dem Mosaik-Kollektiv machen, ist die Gartenkirche. Das ist ein Knotenpunkt im Netzwerk, wo wir auf einem Stück Acker ja auch so eigentlich Gemüseanbau mit spirituellen Formaten kombinieren. Und das hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht selber gelernt hätte auf dieser Reise, wie krass das ist, irgendwie einen Garten zu bauen, wie spirituell eigentlich. Ja.
Aber ich meine, für die meisten wäre das natürlich für die meisten war das ja auch ein K.O.-Kriterium, dass man da steht und hat was aufgebaut und auch relativ frisch aufgebaut. Und dann geht es auf einmal nicht mehr, ne? Also diesen Turn zu schaffen und sich zu fragen, okay, was passiert daraus, ist ja jetzt nicht was allen als gleiche Kompetenz zugute geführt ist.
Ja.
Es ist ja dein ursprünglicher Plan, in der zu gucken, was da ist, neue Formate zu entwickeln, dann hat man eins und dann fängst du wieder von vorn an. Jetzt hast du wieder neue Formate zu entwickeln.
Naja, also der Garten, den gibt es bis heute, ne? Also das, was da Gutes drin liegt, das ist auch geblieben. Für mich war es halt eher nochmal interessant zu gucken, wo ist so im Prototyping gedacht, so, ne? Wo ist das, was da gut funktioniert hat? Gibt es daraus was, worauf man aufbauen kann damit und nochmal andere Sachen entwickeln kann, so, ne?
Aber ist das beigeblieben? Dieses, es geht kaputt, es fängt wieder an, es geht kaputt, es fängt wieder an? Oder ändert sich was? Oder ist es als Bewegung drinne?
Ich glaube, das gehört einfach zur Bewegung dazu. Also zu sagen, Sachen verändern sich, ordnen sich neu. Ich glaube gar nicht an kaputt gehen bei der Sache. Also ich glaube eher Veränderung und Neuformung und im Prinzip ein Remix aus alten Sachen, die passiert sind.
Ein Mosaik,
ja.
Ja, aber ich mein, Mosaik besteht ja halt auch aus Steinen, die man zerschlagen hat oder Fliesen oder sowas.
Ja. Ja, ja, genau.
Also die Frage ist ja, wie man kaputtgehen deutet, oder? Also ist es,
ja.
Ich glaube, schmerzhaft sind Abschiede immer, aber es macht ja schon einen Unterschied, ob man das bewusst tut und sich dessen bewusst ist, dass zum Beispiel der eine Weg gerade nicht weitergeht oder man gucken muss, wie es besser werden kann oder wie das passend werden kann. Und das andere ist ja, wenn es für einen passiert wird, ne, weil keine Leute mehr kommen, weil das, was man selber für gut hält, nicht mehr von anderen für gut gehalten wird oder wenn man die Sprache verloren hat oder sowas, ne, das macht ja auch einen Unterschied.
Aber also das ist vielleicht ganz spannend. Also was ist kaputt gegangen? Ich glaube, das, was kaputt gegangen ist, ist ja nicht das, was entstanden ist. Also die Leute sind ja alle weitergekommen, die einmal da waren. Das war sogar für die während Corona, glaube ich, auch eine Art Segen. Irgendwie, dass sie einen Ort hatten bei Freiluft und so, wo sie zusammenkommen konnten. Und ich glaube, das, was kaputt gegangen ist, ist eher die Zukunft. Also vielleicht das, wo ich dachte, oh, da könnte aber was draus entstehen. Wir könnten das und das und das machen, wo ja meine Ideen von der Zukunft quasi kaputt gegangen sind. Und ich gucken musste, okay, ich stückel jetzt das Mosaik im Prinzip neu zusammen und gucke, was ist daraus entstanden oder was könnte daraus entstehen. Und diese Neuordnung. Ne?
Was hilft dir denn dabei, das auszuhalten? Oder ist das einfach in dir, brauchst du diese Sicherheit nicht?
Das, was wir vorhin hatten, also Gift of Not Fitting, ist, glaube ich, der Schlüssel zu vielem. Also diese intrinsische Motivation zu sagen, warum mache ich das eigentlich? Ich mache es, weil ich sonst keine Heimat finde im Prinzip so, ne? Also ich suche selber nach Heimat für mich und für andere.
Ich hatte vor Jahren, da war ich noch im Studium, hatte ich eine von Zeitfenster dabei, da habe ich auch die Frage gestellt, die mich umtreibt und die ich hier auch sehr passend finde. Und zwar ist es, wo findet man denn eigentlich Heimat? Ne? Also wenn du, viele innovative Projekte sind ja gestartet aus einer ähnlichen Geschichte. Deine Geschichte, meine Geschichte ist ja zu sagen, es gibt keinen Ort mehr, an dem ich mich wohlgefühlt habe. Also schaffe ich einen Ort, an dem ich mich wohlfühle. Für mich stellt sich dann schon die Frage, na gut, ich habe jetzt für andere einen spirituellen Ort geschaffen, den ich mir gewünscht hätte, aber ich bin ja jetzt der Arbeitende da drinne. Ne? Und die Frage ist, wo ist denn für mich quasi der spirituelle Ort? Es macht ja schon einen Unterschied, ob ich irgendwo hingehe und ich kann mich fallen lassen oder ob ich hingehe und mit Verantwortung dafür übernehme und mache. Wie ist das bei dir? Hast du einen Ort geschaffen, wo du dich selber fallen lassen kannst? Suchst du den Ort noch? Oder wie ist da deine Beziehung zu deiner spirituellen Kraftquelle oder so?
Das ist schon eine spannende Frage. Ich würde tatsächlich sagen, man muss sie verschieden beantworten wahrscheinlich. Also ein Teil von mir hat es, glaube ich, auch noch nicht gefunden, weil es ist tatsächlich, als Hauptamtlicher hat man ja auch oder ich habe ein Dienstverständnis irgendwie, das für andere zu machen. Gleichzeitig merke ich aber auch die Leute, die kommen, das ist auch trotzdem nochmal so anders Kirche irgendwie, dass ich mich da auch fallen lassen kann. Also wir sind eine sehr vertrauensvolle Community, würde ich sagen. So. Und das ist tatsächlich auch selbst als Hauptamtlicher möglich, da auch selber sogar ein Zuhause zu finden, auch wenn es anders ist. Ja. Und dann, ich glaube, das hängt mit mir speziell als Typ zusammen. Für mich ist, also mich feuert es ziemlich an, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie heil werden, so im theologischen Sinn auch gesagt, ne? Also wenn Leute irgendwie einen Ort finden, wo sie merken, manche sagen bei uns irgendwie so Sachen wie, das ist die letzte Chance für Kirche für mich, so, ne? Und wenn ich merke, wie die irgendwie eine Heimat finden, dann feuert mich das unheimlich an. Also das bewegt mich total. Und das gibt mir auch was auf eine Art, ja.
Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen dieses, woraus nehmen Menschen Kraft, ne? Unterschiedlichen Sachen. Also wie viel passiv muss ich eigentlich sein, um etwas zu finden oder darin Hoffnungen zu haben. Vielleicht ist es ja auch gerade das aktive Moment, was einen pusht oder was einem die Geborgenheit gibt, ne? Also dieses für andere etwas machen können lassen.
Ja, bei Madeleine Del Prel, da finde ich den Gedanken so irgendwie in den Augen der anderen Gott zu sehen, so, ne? Das sehe ich da drin wieder, also zu sagen, nicht im Rückzug auf mich selbst, irgendwie finde ich die Kraft, sondern irgendwie auch wenn ich Gott in den anderen sehe, das.
Und ich glaube, das ist aber auf der anderen Seite auch nicht etwas, was man lernt, oder? Ich glaube, das hat was mit auf Charaktereigenschaften zu tun, ob wie viel Kraft man daraus schöpft, was für andere zu machen. Vielleicht auch manchmal ganz schön aufopfernd.
Wahrscheinlich schon.
Aber sag mir, ihr habt ja gar nicht, also die Dorfkirche war ein eigenes Label und eine eigene Marke, ne? Und jetzt habt ihr aber etwas gemacht, was ja immer eine gewisse Herausforderung habt. Ihr habt ja eine alte Marke übernommen und seid da wieder rein. Und zwar Mosaik, die davor relativ solide waren in Düsseldorf, einen großen Raum haben. Du hast jetzt gesagt, gut, die Gemeinde hat sich aus welchen Gründen ja auch immer drastisch verkleinert. So, und dann habt ihr euch aber dazu entschlossen, diese Marke mitzunehmen und habt ihr auch ein Rebranding gemacht von der ganzen Aufmachung und sowas. Wie lief das für euch ab? War eine Marke zu übernehmen eher ein Nachteil, ein Vorteil? Was waren die Herausforderungen in dem Bereich?
Ja, also ich glaube, der Vorteil war, es hat, also für die Leute, die von Mosaik mitkamen, war es eine riesen Identifikation. Und die konnten sie so auch mitnehmen. Und zu sagen, irgendwas, was da drin lag, in dem, was Mosaik ausgemacht hat, das nehmen wir auch quasi in den neuen Step mit rein. Also so eine Kulturoffenheit und irgendwie auch der Mut zu Experimenten und zur Weiterentwicklung und dieses Dynamische, was da drin liegt. Was ich überschätzt habe, ist, wie viel die Marke noch in der Stadt bekannt ist. Darüber sind wenig Leute irgendwie nochmal in Kontakt gekommen, ist mein Gefühl. Genau, im christlichen Raum war sie relativ stark. Das ist manchmal auch der Nachteil, dass man quasi, wenn Leute es kennen noch von früher, von Remix oder sonst was, dass sie das sehr stark damit verbinden, was damals passiert ist, so, obwohl ganz wenig Leute von damals eigentlich noch heute so an Bord sind, ne?
Vor- und Nachteil, wenn man eine Marke übernimmt, ne? Aber ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass die Marke übernehmen auch so ein bisschen bedeutet, Leuten ein Gefühl von Heimat mitzugeben.
Ja, auf jeden Fall. Also eine Kontinuität zu schaffen. Ja, und letztendlich ist das, was wir machen, schon auch, es passt auch geil zu dem Namen von Mosaik, weil wir einfach viele verschiedene Dinge tun an unterschiedlichen Orten und uns eher über das Netzwerk sein machen. Und wir hatten es ja eben von den Verletzungen und so. Also wir sind ja auch für Leute irgendwie ein Ort, die auf unterschiedlichste Arten von Kirche verletzt sind oder da keine Heimat mehr finden und dann einen schmerzhaften Prozess auf eine Art haben, entweder nicht reinkommen oder nicht drin bleiben können. Und dann ist es natürlich auch ein toller Name dafür.
Ich gebe dir, kennst du The Founder? Das ist der Film über die Gründung von McDonald's als solches. McDonald's hat ja einen Vertreter, Ray Kroc, hat ja das System McDonald's, dieses System Gastronomie gesehen und hat die groß gemacht und hat die ursprünglichen Gründer ganz schön ausgenommen. Und eine der letzten Szenen in diesem Film ist ja auch, dass die beiden Gründerbrüder fragen so, hey, warum denn, warum haben sie es nicht einfach selber gemacht? Also sie hätten es einfach kopieren können, warum McDonald's und so. Und dann sagte der Ray Kroc, sie haben es nicht verstanden. Es ging immer nur um den Namen. Und irgendwie das nochmal sich klar zu machen, wie viel Kraft eben auch gute Namen haben, ne? Wie einladend und wie ausladend Namen sein können. So, also ich habe ja ein Bild, wenn ich Dorfkirche denke, und dann denke ich jetzt weniger an Gartenarbeit oder so. Weißt du, also irgendwie ja. Die Dorfkirche ist für mich eine kleine romanische Kapelle auf einem Dorfplatz mit einem Springbrunnen davor oder sowas. Ne? Und Mosaik hat vom Namen ja direkt auch dieses, was du gesagt hast, so dieses ein neues Bild aus vielen Einzelteilen. Im Prinzip kann jeder Stein anders aussehen und es kann immer noch schön werden. Du baust ein großes Bild zusammen, also eine verrückte Kombination aus Gemeinschaft und Einzelindividuen und sowas. Deswegen, ich glaube, so Namen mitzunehmen und mit Namen zu arbeiten, ist eine nicht zu überschätzende, aber auch nicht zu unterschätzende Wichtigkeit in solchen Sachen. Also gut, dass ihr auch einen positiven Namen gehabt habt, ne? Also wenn Düsseldorf ein negatives Bild davon hätte oder wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Mosaik ist ja dadurch auch bekannt geworden, dass sie sich gegen ihren Trägerbund gestellt haben und für queere Menschen sich eingesetzt haben und dadurch ganz schön viel auch aufs Spiel gesetzt haben, ne? Und wenn ihr jetzt irgendwie als stockkonservatives Gemeindeprojekt den Namen übernommen hättet, wäre es, glaube ich, auch nochmal schwieriger geworden, ne? Weil sich so Grundhaltungen geändert hätten oder so.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da war auf jeden Fall viel Positives, ja, was verbunden ist, ja. Dorfkirche hat ein bisschen was vom Branding mit dem Lokalen hier zu tun, dass Düsseldorf so eben das schon im Namen selbst trägt und viele Stadtteile und sehr dörflichen Charakter haben. Das war damals die Idee. Manche weinen auch dem Namen Dorfkirche hinterher, aber genau, also Veränderung.
Ja, aber genau, glaube ich, aus demselben Punkt, weil eben Namen auch Heimate sind. Heimäte, Heimathafen, was ist denn die
Frage? Ja, voll.
Gibt es ein Plural von Heimat? Kein Plural von Heimat.
Heimaten, ja.
Benutzt man kaum. Ja, aber Namen sind Heimat. Ne? Und ich glaube, wenn man auch den Namen ändert, ist ja auch etwas, was da mitkommt, die sagen so, oh, ich habe mich eigentlich damit identifiziert und so. Also es schmerzt auf beiden Seiten.
Eine interessante Sache, die beim also wir haben im Prinzip den Namen beschlossen, als wir uns mit dem Golden Circle beschäftigt hatten und da relativ am Ende waren eigentlich und so, als wir definiert hatten, was wir sein wollten, war das auch irgendwie ein Teil zum Schluss auch zu sagen, okay, und wie heißen wir denn jetzt als Leute, die aus verschiedenen Ursprungsinitiativen gekommen sind? Und das war schon auch spannend, weil, glaube ich, auch an dem Punkt, es halt auch ein Prozess war zu sagen, was ist unsere neue Identität? Und das hat sowohl die Marke wie auch das Innere eigentlich betroffen, so, ne? Und von daher war es auch stimmig an dem Punkt zu sagen, ja, irgendwie lassen wir was zurück. Und was sind wir denn jetzt so, ne? Und wofür stehen wir eigentlich?
Dann sag mal, wie sieht denn, also ihr sagt, ihr seid irgendwas mit Kirche, irgendwas mit neu. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, Gartengottesdienste oder Gartenkirche gibt es noch als Format. Sag mir mal, wie kann ich mir denn die pastorale Arbeit vorstellen? Also ich habe letztens nochmal erfahren, dass pastoral ein sehr katholischer Begriff ist. Also wie kann ich mir denn eure Gemeindearbeit vorstellen? Die Art und Weise, was ihr arbeitet, was bietet ihr an? Welche Angebote habt ihr? Welchen Mehrwert bietet ihr in euren Kontexten? Wie erreicht man euch? Erzähl mal, was ist jetzt so, wie es sich zeigt, das Mosaik-Kollektiv in seiner Struktur?
Im Prinzip funktioniert es als Standbein, Spielbein. Das heißt, wir haben so ein paar Basissachen, die meistens laufen. Also Mosaik verbindet ist so ein partizipativer Gottesdienst, könnte man sagen, am Sonntag. Das ist das, was am nächsten dran ist, am Gottesdienst vielleicht noch. Das haben wir zweimal im Monat. Dann haben wir jede Woche in der Saison haben wir Ackern und Abendmahlsessen. Das heißt, da ackern wir Baumgemüse an. Und danach setzen wir uns zum Picknick hin und haben so eine integrierte Liturgie. Und wir haben so einen Familienbrunch einmal im Monat. Und die Idee dahinter ist, dass wir im Prinzip auch da wie ein Mosaik funktionieren für viele Menschen, dass man so ein bisschen andocken kann, wo man Bock hat. Also nicht alle müssen zu einem kommen. Manche lieben Acker, manche hassen Acker. So, und dann hat man da einen Ort irgendwie, wo man Formate anbietet. Und wir versuchen eigentlich Sachen, die sonst im klassischen Gottesdienst vielleicht passieren würden, wie eben Abendmahl rauszuziehen, zu sagen, wo kann das neu eingebaut werden und kombiniert werden. So, und zwar in dem Sinn, dass wir sagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die zu uns kommen? Was genau brauchen die eigentlich? Und daraus dann eben neue Sachen zu bauen.
Und wie neu ist das, was ihr macht?
Ja, das ist immer die spannende Frage, was eigentlich neu bedeutet, ne? Also für mich bedeutet, also es muss nicht aus Prinzip neu sein oder so. Das ist mir eigentlich wurscht, sondern es muss halt irgendwie für die Leute passen. Und ich finde das Bild vom Remix ist eigentlich ganz cool, weil man ja was Altes nimmt aus einem alten Kontext und irgendwie neu verknüpft und dadurch entsteht was Neues, was aber an sich trotzdem einen alten Kern trägt, wo Leute sagen können, hey, das kenne ich doch, ich weiß auch, was Abendmahl ist. Aber es funktioniert halt dann anders in dem neuen Kontext, wenn es auf dem Acker beim Picknick passiert und ja, so als eigenständiges, ja. Also es geht schon eher darum, die Sachen anzupassen an die Bedürfnisse und zu sagen, wie, was ist das, was dann rauskommt am Schluss.
Das ist ja so ein Part, den ich ja auch immer wieder stark mache, dass innovatives Handeln ja nicht bedeutet, irgendwas komplett von vorne oder sowas zu denken. Und auf der anderen Seite auch nochmal sich klar zu machen, dass es oft gar nicht so viel Veränderung braucht dafür, dass etwas wieder verfügbar ist für die Leute. Ne? Also ich wehre mich ja gegen den Begriff der Niederschwelligkeit, weil das hat sowas von, wir tun so, als ob wir ein Gartenverein wären und wenn die uns ganz da mögen, dann werden die schon aushalten, dass wir Abendmahl mit denen feiern. So, sondern irgendwie zu sagen, nee, ja, gut, das machen wir, das ist so unsere Art und Weise, aber ich mache verfügbar in dem Sinne, dass es irgendwie, du weißt, was du, worauf du dich einlässt, du weißt, dass es transparent ist und du weißt auch, dass es schön werden könnte. Ne? Und dass das dafür sorgt, dass es für Menschen wieder anspruchsvoll ist. Also ich glaube nicht, dass Menschen eine Abneigung dagegen haben, sich mit christlicher Spiritualität zu beschäftigen oder christliche Spiritualität als ein Mittel zu nehmen, Kontingenzbewältigung zu betreiben. Aber dass die Wege dorthin, sich damit zu beschäftigen, eben so verbaut sind mit, du musst das eigentlich schon begriffen haben, ne? Und du musst eigentlich schon das Commitment hinter haben, das zu machen, weil hier wird es gerade ein bisschen langweilig. So, jetzt sagst du, ihr versucht, die Sachen zu nehmen und zu gucken, wo sie nach ihrem Platz hätten. Das würde mich natürlich dann stark interessieren. Funktioniert das? Oder ist die These Quatsch, dass sowas geht?
Da würde ich ein klares Ja zu sagen. Also wir sind noch im Ausprobieren. Ich würde noch nicht sagen, dass die These schon bewiesen ist oder so. Bis jetzt funktioniert sie. Das auf jeden Fall. Also es gibt Leute, die davon angesprochen werden. Es gibt Leute, die irgendwie dazukommen. Auch wenn Leute gar keinen kirchlichen Kontext haben, das finde ich immer das Spannendste. Und dazukommen und das ausprobieren und wir danach ein Feedback kriegen, dann ist es eigentlich auch positiv. Also Abendmahl ist ja schon, da geht man ja schon sehr all in, so, ne, wenn man da mitmacht. Mhm. Wir versuchen auch immer Wege zu schaffen, dass Leute sich auch willkommen fühlen, wenn sie sagen, okay, die Worte will ich jetzt nicht dazu sagen oder das Brot will ich jetzt nicht brechen, sondern ich will einfach mitessen und cool ist. Das heißt, da gibt es schon eine Freiwilligkeit auch drin auf jeden Fall. Und gleichzeitig machen die Leute dann aber auch mit. Und ja, genau, das finde ich schon ganz cool.
Und habt ihr, also wachst ihr?
Ja, wir wachsen nicht in extremen Zahlen sozusagen. Also wir haben, es ist dieses klassische Ding, wir bauen eher Community, ne? Mhm. Wir sind jetzt nicht so dran interessiert, die fetten Events zu fahren oder so. Da merke ich manchmal den Bruch zum, wenn ich mit dem etablierten Kirchlichen in Verbindung komme, egal wo, dass man oft versucht, eher ein Event zu machen, wo viele Leute kommen und davon Bilder zu machen. Und das merke ich manchmal, ist in der Außenkommunikation das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ey, uns geht es gar nicht darum, dicke Events zu fahren, sondern es geht eher darum, Leute mit auf den Weg zu nehmen in die Community rein, dass sie da eine gute Zeit haben und eine Verbindung bekommen. Und das heißt, um das zu gewährleisten, muss man, glaube ich, auf ein sehr organisches, kontinuierliches Wachstum setzen. Das ist meine These gerade. Mal sehen, ob sie stimmt. Damit Leute überhaupt so die Chance haben, reinzukommen. Und wir haben schon ein paar Mal Sachen gehabt, wo viele Leute auf einmal da waren. Und da merkt man ganz schnell, es ist relativ unklar, wenn viele neue dazukommen, wie ist die Kultur, die wir haben, wo kommen die mit dazu und so. Und von daher bin ich eigentlich ein Fan geworden, zu sagen, lass lieber organisch machen und gucken, dass es Stück für Stück wächst und Leute dazukommen. Ja.
Was würdest du sagen, ist euer größter Erfolg?
Ich glaube, dass tatsächlich Leute, die verletzt sind von Kirche, was auch immer das heißt, ne? Also im großen Sinne oder im konkreten Sinne. Also Leute, die eigentlich sagen würden, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr reinzugehen, dass sie sagen, das ist für mich ein guter Ort. Das ist, glaube ich, das Beste, was da passiert.
Aber wie unterscheidet sich das an der Stelle? Weil ich meine, ihr seid ja Kirche, oder? Also ihr seid ja 50% über einen Bund und 50% über die Erprobungsräume ist deine Stelle finanziert. Dann seid ihr ein e.V., der da steht und so. Also ihr seid ja irgendwie auch kirchlich angebunden an der Stelle und trotzdem haben die Leute bei euch das Gefühl, das hast du jetzt mehrmals gesagt, so, das ist doch nochmal eine Chance für mich. Ne? Wie passt das denn zusammen oder wodurch ändert sich das oder kann das, was das ist, auch in klassischer kirchlicher Struktur stattfinden oder braucht es diese außenstehende Struktur, um sowas zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde mich auch interessieren, was du sagst. Ich glaube schon. Also das ist auch ich hoffe, dass es auch in etablierter Kirche passieren kann. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht leichter mit was Neuem, weil es ist noch nicht so ein festes Beziehungsgefüge. Man kann leichter seinen Platz finden. Und wir können ja ein bisschen mehr definieren, auch wie diese Community sein soll. Also dass irgendwie ein Safe Space sein soll für viele. Das können wir ja versuchen, nochmal mehr zu definieren als in einem sehr etablierten Gefüge. So, ich glaube, das macht es uns manchmal leichter, zu sagen, wer hier hinkommt, der sollte zum Beispiel eben auch offen für Queere sein und nicht von vornherein das ausschließen oder so.
Mhm.
Ja. Das ist in klassischeren Gefüge ja manchmal nochmal schwieriger, weil man erst zu diesem Standpunkt gekommen ist, vielleicht irgendwann. Was denkst du?
Ich glaube, große Namen haben Vor- und Nachteile. Ich glaube, die Landeskirchen und Bistümer haben einen Vorteil, dass ihre Theologie eben nicht auf Einzelmeinungen von PastorInnen gesetzt sind. Du hast öfter ja auch mal das Problem, dass evangelikale Gemeinschaften, die nicht in Bunden organisiert sind, da kann im Prinzip jeder Pastor, jede Pastorin kommen, solange die Gemeinde den bezahlt, kann der machen, was er will und wütend oder sie und geht wieder weg und du hast keine Stringenz in dieser Sache. Du hast keine Leitplanken eingezogen, so, sondern man vertraut darauf, dass der Heilige Geist das irgendwie schon richten wird. Und wenn man sich so mit Machtstrukturen beschäftigt, dann ist das natürlich eine ganz, ganz unangenehme Mischung. So, du hast ja auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu kontrollieren oder zu reglementieren. Ne? Also, an wen sollst du dich wenden? Geh halt aus der Gemeinde raus oder so. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht zu unterschätzender Fund ist in größeren Organisationseinheiten, wie es Landeskirche oder Bistümer sind, weil du theoretisch schon die Möglichkeit hast, auf Sachen zu pochen. Ne? Du könntest in den evangelischen Landeskirchen kannst du ja auch eine Art Verwaltungsbeschwerde führen oder sowas. Ne? Oder es gibt so festgeschriebene Grundwerte, an die man sich eigentlich orientiert. Die vergessen manche auch immer wieder. Ne? Also auch das ist jetzt nicht alles nur blühende Landschaften, aber es macht schon einen Unterschied. Es macht auch einen Unterschied, ob du in der FEG bist oder ob du in einer komplett freien Gemeinde bist oder so. Genau.
Ja, da gibt es ja nochmal riesen Unterschiede, ne?
Ja. Und ich glaube auch, dass die beiden größeren Kirchen eine Theologie haben und dass Sachen eben nicht nur allein aus dem Glauben herausgesetzt werden, sondern man sich aus dem Drang nach Erkenntnissuche für gewisse Sachen entscheidet, also auch die Ratio in gewisser Weise mit einfließt, hat, glaube ich, auch einen Vorteil. Ne? Ich glaube, dass viele Postevangelikalen finden ja Heimat in den Landeskirchen oder in Konstruktionen, die freikirchliche Spiritualität mit landeskirchlicher Struktur vereinen, weil sie, glaube ich, auch genau das schätzen, dass es eben nicht nur gerade abhängig von einer Person ist. Also wäre meine These, ich bin ja kein Postevangelikaler. Aber auf der anderen Seite, gerade so, wenn es nach dem Bild nach draußen geht, ist es ja auch schwierig, mit den großen Namen zu arbeiten, weil Leute ja ein Bild von Kirche haben. Und dieses Image ist auch hart erarbeitet. Also gucken wir uns die MHG oder Forumstudie an. Ne? Das ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie dachten, also das ist ja nicht aus dem Himmel, also das ist ja nicht runtergefallen und oder eine böse PR-Kampagne oder sowas, die Kirche so dasteht, wie sie dastehen lässt, sondern das hat sich Kirche hart erarbeitet. Und da wird sie auch undifferenziert wahrgenommen. Sie macht aber auch keine Bemühungen, sich irgendwie um ihr Bild zu kümmern, sondern ich glaube, sie ist immer noch sehr stark darin verharrt, davon auszugehen, dass sie es ja weiß eigentlich auch so ein bisschen. Und die Leute sind ja auch so ein bisschen doof, wenn sie nicht erkennen, dass sie ja nicht die böse Kirche sind, sondern sie sind ja nur der gute Teil von Kirche. Und dieser böse Teil von Kirche, der passiert ja mal zufällig drin. Ne? Das sind ja alles so Einzelsachen, das haben wir mal nicht gut aufgepasst. Ne? Diesen Narrativ findest du ja immer wieder, auch jetzt nochmal in der, also ich finde es auch krass, irgendwie in der Forum-Nachbesprechung. Ne? Und ich denke so, Kinders, das ist nicht mitnehmen, es tut uns leid, erledigt, sondern das ist ein systemisches Problem und ein systemisches Problem löst man mit Systemreform. So, und das hat nichts mit den Personen, also das hat die Personen, die da drinnen waren, die haben so gehandelt, nicht weil das unbedingt die schlechtesten Menschen sind oder so, sondern weil das gelernte Umfeld ist, wie sie handeln oder so, ne? Und ich glaube auch, viele, die heute mit einem anderen Gedankengang drinnen wären und sie wären vor 20 Jahren in diesen Stellen gewesen, hätten wahrscheinlich ähnlich gehandelt. So, weil das die Handlungsmaxime war. Und das soll das nicht entschuldigen, das soll nur aufzeigen, dass dieses Ding nicht damit gelöst ist, Personen rauszubringen und sagen, so jetzt, wo wir den nicht mehr haben, die nicht mehr haben, wird das gut. Nee, das wird nicht gut. So, das ist die Kehrseite. Das heißt, es ist ja schon die Frage immer, wann geht man mit welchen Namen raus? So, ich glaube zum Beispiel, wenn wir gehen ja mit unserem Verlag in den Bereich vom Buchmarkt, wir gehen ja in den Bereich von Lebenshilfe, Esoterik und Spiritualität rein. Und da erlebe ich das schon als Fund, wenn man sagt, man ist Theologe, so. Und man ist nicht irgendjemand so, sondern man hat irgendwie eine Profession dahinter. Besser wäre wahrscheinlich nur, wenn man noch sagen könnte, man ist Theologe und Psychologe. Aber das werde ich wohl nicht mehr.
Ja. Also. Genau das, was du sagst, ist ja unser Versuch auch. Also, wir sind ja quasi irgendwie in vielen Welten zu Hause, von der Anbindung auch. Und ich würde sagen, ich schätze ja gerade sowas auch an landeskirchlichen Strukturen, dass es so eine Weite hat, so eine Größe, dass, also bevor ich gestartet habe, habe ich tatsächlich überlegt, soll ich, weil ich eben auch selber so meine eigenen Geschichten hatte mit Kirche in unterschiedlichen Formen, dachte ich auch so, wäre es nicht besser, einfach völlig freischwebend zu starten. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es wäre auch nicht richtig. Also wir haben ja eine Herkunft und eine Geschichte und Wurzeln irgendwie und es ist auch gut zu was Größerem Ganzen zu gehören, um eben nicht sektiererisch zu werden oder so, ne? Sondern es ist total gut zu sagen, manche Sachen wollen wir anders machen, aber trotzdem sehen wir uns in dieser großen Tradition, so, ne?
Und auch da wahrscheinlich wieder das Namen Heimat bietet. Also, es macht schon einen Unterschied, ob da irgendwie steht Mosaik FEG, ob da steht Mosaik Ekia oder ob da steht Mosaik Katholische Kirche. Also, das ohne zu wissen, was man da macht, prägt das ja andere Bilder so mit oder auch eher Motivation hinzugehen und denken, ach ja, das könnte was Vertrautes sein oder eher was, wo man weggeht oder so. Wenn du so die Richtung bezeichnen müsstest oder dich zu was zuordnest oder sagst, was ist dir besonders wichtig oder in welchen Traditionen stehst du, was würdest du sagen, ist so etwas, was dich inspiriert in deiner Arbeit an Denkrichtungen, deine Namensheimaten?
Ich fühle mich tatsächlich wohl in verschiedenen Welten. Also wenn ich rein strukturell gucke von den kirchlichen Herkünften, ich habe einen Teil innerkirchlichen Pietismus in mir, ich habe einen Teil Landeskirche in mir, evangelische Landeskirche und ein bisschen freikirchliche Berührung hatte ich auch. Und dann eben zu sagen, wie kann ich das, also ich finde, in allen finde ich was Positives, was ich gerne mitnehmen will. Was mich definiert, ist, glaube ich, eher so die Zukunftshaltung. Ich glaube, deswegen tue ich mich, also ich habe einen ganz, ganz starken Background auf jeden Fall, das ist völlig klar. Ich finde eher so die Frage, du hast mal letztens irgendwo davon geredet, dass dich eigentlich die Suche nach Gott inspiriert. Und da habe ich mich sehr wiedergefunden drin. Also ich dachte, das ist eigentlich auch das, was wir hier tun, dass wir nach Gott in dieser Welt suchen und dass wir eigentlich schauen, da hat mich vielleicht N.T. Wright sehr geprägt, auch so einer Essayologie der Diesseitigkeit auch zu gucken, wo ist Gottes Reich eigentlich auf dieser Welt und wie können wir das mit der ganzen theologischen Geschichte, die wir schon haben, trotzdem auch auf eine neue Art suchen. Das finde ich eigentlich richtig spannend.
Die Suche als Faszinosum. Und irgendwie, glaube ich, wenn man bereit ist, sich auf die Suche zu machen und zu entdecken, was sich dann ergibt, ist es, glaube ich, auch einfacher, mit dem Gift of Not Fitting In umgehen zu können, als wenn man gleichzeitig das Bedürfnis hat, unbedingt die Heimat finden zu müssen.
Ja, genau. Ich glaube, wenn du, also ich habe irgendwann hat es bei mir geswitcht. Also lange war die Suche für mich eine Qual, weil ich dachte, ich muss doch irgendwann genau sagen können, was macht mich aus oder so und wo habe ich es jetzt gefunden. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, nicht zu suchen, ohne dass es auch mal sein könnte, dass man was findet. Aber wenn man sagt, Suche ist halt irgendwie die Aufgabe der Kirche eigentlich. Immer wieder zu suchen, immer wieder neu aufzubrechen, zu gucken, wo ist Gott in dieser Welt, wo ist Reich Gottes. Das würde ich trennen auf jeden Fall. Also was Kirche ist und Reich Gottes. Und zu sagen, wo passiert es, dass Gott in der Welt wirkt. Das ist ja eigentlich wunderschön. Ne? Also weil manchmal passiert es ja irgendwie und man denkt, oh, da war so ein Spot. Das könnte Gott gewesen sein. Das inspiriert mich und bringt mich weiter. Und dann ist aber die Suche auch wieder neu, so, ne?
Und ich glaube, wenn man in der Suchbewegung ist, hat man halt die Offenheit, Sachen zu erkennen. Also, wenn ich gerade nicht nach einem neuen Sportverein suche oder nach einem neuen Auto suche oder nach irgendwas, dann ist mir auch egal, wenn das an mir vorbeirauscht, oder? Also, Menschen auch in die Suche zu bringen oder ins Hören zu bringen, ist ja auch eine voll wichtige Kompetenz, um überhaupt das, was man anzubieten hat, auch in Präsenz reinzubringen. Weil, keine Ahnung, wenn ich kein Bedürfnis habe, wenn ich nicht weiß, dass ich ein Bedürfnis habe, Gott zu suchen, was ist mir doch egal, wenn du mir das anbietest. Das kannst du ja gerne machen. So brauche ich ja gerade nicht. Ne?
Ja.
Das ist schon
Genau, also es ist, Leute müssen es nicht machen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass das für Leute, die auf andere Art vielleicht Gott suchen, als ich es tue, auch ultra attraktiv ist, wenn ich sage, ich habe nicht alle Antworten, die schmeiße ich jetzt einmal ins Gesicht und muss sie dann glauben, sondern wenn ich sage, ey, such doch mit mir, das ist eine Suchgemeinschaft hier und wir können auch zu unterschiedlichen Antworten kommen, vielleicht lerne ich was von dir und du was von mir auf der Suche, das finde ich eigentlich irre attraktiv.
Ja, bevor du, Samuel, die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch. Hast du die Möglichkeit, ein kleines Abo abzuschließen. Diesen Podcast finanzieren wir komplett eigenständig, auch nicht mehr in Kooperation, sondern nur wir sind es. In diesem Podcast ist noch nie Kirchensteuergeld geflossen, sondern wir versuchen, Infrastruktur aufzubauen für Leute, die Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung voranbringen. Und das machen wir unter anderem in diesem Podcast mit Bildung. Das machen wir in anderen Projekten. Und wenn du Lust hast, das zu unterstützen, dann kannst du das unter anderem tun, indem du dieses kleine Abo mit abschließt. Oder empfehle uns weiter, schau in unserem Store vorbei, guck unsere Academy an. All das kannst du machen, aber natürlich hast du auch Unmengen an kostenlosen Zugang zu unserem Newsletter, zu diesem Podcast, zu ganz vielen Themensachen. Genau, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn du dafür diese Möglichkeit hast zu tun, denn das hilft uns weiter, jede Woche diesen Podcast für dich zu produzieren. Samuel, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Also ich wünsche mir, dass Neugierde. Also ich glaube, könnte noch ganz viel Schönes in der Zukunft liegen, auch wenn man das gerade von der Atmosphäre manchmal gar nicht spürt. Hat auch seine Gründe, klar. Aber das ist so ein Schatz für Kirche, den ich mir wünsche, dass die Leute wieder Bock haben auf Zukunft und sagen, vielleicht kommt ja noch was Gutes. So, weil das ist, finde ich, unheimlich inspirierend, zu sagen, ich bin neugierig und schaue, was die Zukunft noch bringt. Und das bringt mich auch voran, auch als Kirche.
Es ist irgendwie ein schöner Slogan für Kirche, vielleicht kommt hier noch was Gutes. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Samuel, vielen Dank für deine Erfahrungen und dass du deinen Weg beschrieben hast von der Dorfkirche zum Mosaik-Kollektiv und noch viel Erfolg dabei. Wir hören uns vielleicht nochmal. Bis dahin.
Danke dir auch für das schöne Gespräch.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.